Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Mein Name ist Matthias Dersch.
Und ich bin Caroline Labes, hallo.
Der erste DFB-Pokalfinalist, der steht seit gestern Abend fest. Da warf nämlich Zweitligist Kaiserslautern den Pokalschreck Saarbrücken raus und wartet nun auf seinen Gegner in Berlin. Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf spielen heute Abend um das zweite Finalticket. Darüber wollen wir gleich sprechen, vor allem aber auch über den Underdog der Partie Düsseldorf. Den wollen wir etwas genauer unter die Lupe nehmen und das machen wir mit unserem Fortuna-Experten Patrick Kleinmann.
Zunächst aber rein in die Folge mit den News für euch.
Die Heim-EM in Deutschland wird ohne Matthias Ginter stattfinden. Der Nationalspieler vom SC Freiburg, der zuletzt ja von Bundestrainer Julian Nagelsmann ohnehin nicht nominiert wurde, der steht jetzt vor einer Operation. Ginter hat seit längerem Achillessehnenbeschwerden, die nun operativ behoben werden sollen, da die Aussichten auf das Heimturnier ohnehin recht gering sind für ihn. Wann und wo der Eingriff erfolgen wird, das ist noch offen. Der 30-Jährige hofft in jedem Fall darauf, in der Sommervorbereitung wieder einsteigen zu können.
Der FC Augsburg muss im Saisonendspurt auf Elvis Rexbijay verzichten. Der 26-Jährige hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln den rechten Mittelfuß gebrochen und muss nun sogar operiert werden. Direkt nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte war Kölns Davy Selke Rexbijay in einem Zweikampf auf den Fuß getreten. Rexbijay spielte anschließend sogar noch 10 Minuten weiter, ehe er in der 56. Minute dann doch ausgewechselt werden musste. Der Augsburger kam in dieser Saison in 26 der möglichen 28 Pflichtspielen zum Einsatz.
Der VfL Wolfsburg muss zwei Spiele lang ohne Maxence Lacroix auskommen. Der Innenverteidiger ist nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Werder Bremen für zwei Spiele gesperrt worden. Für Lacroix war es bereits der dritte Platzverweis in dieser Saison, zum zweiten Mal übrigens mit Glattrot. Dieses Kunststück war ihm bereits in der Saison 2021-22 gelungen. Insgesamt kommt der Franzose damit bereits auf 6 Platzverweise in der Bundesliga. Keiner vor ihm war jünger als der 23-Jährige beim Erreichen dieser Marke.
Hallo Fußballfans, ich bin Tobi Schäfer und würde euch gerne einladen. Und zwar zu kleinen Portionen Bundesliga. Wir von der ARD Sportschau haben nämlich einen Podcast für euch, der euch mit allem Wichtigen zur Liga versorgt. Das Bundesliga-Update. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt's eine frische Folge mit Interviews, Analysen, Highlights und Meinungen. Und das alles immer kurz und kompakt in 10 Minuten. Das Bundesliga-Update. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Pokal Schreck Schreck Kaiserslautern steht nach dem 2:0 in Saarbrücken bereits im DFB-Pokalfinale. Heute will ein zweiter Zweitligist nachziehen. Düsseldorf allerdings hat die weitaus schwerere Aufgabe erwischt, denn die Fortuna muss gegen die Unbesiegbaren aus Leverkusen ran. Und das dann auch noch auswärts. David gegen Goliath also in der Bay-Arena.
Ja, warum sich der Dritte der zweiten Liga heute Abend dennoch gute Chancen ausrechnet, darüber wollen wir jetzt mit unserem Fortuna-Experten Patrick Kleinmann sprechen. Hallo Patrick.
Hallo Matthias, hallo Caro.
Ja Patrick, Fortuna-Trainer Daniel Thiun hat ja Leverkusen als die derzeit beste Mannschaft Europas bezeichnet. Er hat aber auch gesagt, er rechne sich im Pokal noch ein Spiel mehr aus. Woraus ziehen die Düsseldorfer denn diesen Mut?
Ja, zum einen wäre es ja ziemlich doof, nach Leverkusen zu fahren zum Pokal-Halbfinale und zu sagen, wir schenken den Sieg schon vorher ab. Also da muss man, glaube ich, mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein reingehen, auch wenn die vielleicht nicht ganz den Tatsachen entspricht, was so die Verhältnisse zwischen den beiden Clubs angeht. Aber sie haben auch allen Grund, mit Mut in dieses Spiel zu gehen. Sie haben jetzt in der Liga zuletzt einen richtig guten Lauf gehabt, haben aus den letzten 5 Spielen 13 Punkte geholt, sind auf Platz 3 gesprungen und haben insgesamt einfach eine super gute Spielstruktur, ne? Eine Geschlossenheit, einzelne Spieler sehr formstark und die zeichnet auch so eine Portion Wagemut aus, dass die da wirklich heute Abend hinfahren und sich nicht vorher schon die Hose machen, sondern wirklich versuchen, ihre, wenn auch geringe Chance zu ergreifen und daraus was zu ziehen. Ist auch eine relativ auswärtsstarke Mannschaft. Die haben in der Liga eine Auswärtstordifferenz von plus 19. Also da darf Leverkusen auf was gefasst sein. Die werden ganz schön mutig auftreten heute Abend, glaube ich.
Ja, Leverkusens Fußball ist ja in aller Munde. Klär uns doch mal auf über das hinaus, was du eben schon gesagt hast. Was kann denn die Fortuna im Gegenzug in die Waagschale werfen? Also was können die Düsseldorfer richtig gut?
Ja, vor allem zwei Sachen, auf die es heute Abend auch deutlich ankommen wird. Zum einen stehen sie defensiv in den letzten Wochen sehr gut, haben jetzt in den letzten 5 Spielen nur 3 Gegentore kassiert, 3-0 gespielt und sie sind sehr stark in Umschaltmomenten und Kontern. Und das wird ja genau das sein, worauf es heute Abend ankommt, weil es ist nicht davon auszugehen, dass Düsseldorf mit 70% Ballbesitz aus dem Spiel geht, sondern die werden wahrscheinlich sehr tief stehen und dann ihre Chancen nutzen müssen, wenn Leverkusen mal einen Ball verliert, wenn sie mal einen Ball erobern und dann schnell umschalten, schnell kontern. Und genau das wird ja heute Abend ganz wichtig sein. Das können sie eigentlich sehr gut, das haben sie in den letzten Spielen und auch in der ganzen Saison bewiesen.
Jonas Hofmann hat ja bei uns beim Kicker Meets the Zone Podcast Leverkusen als Begriff etabliert, weil die so spät immer ihre Spiele gewinnen. Das heißt aber ja auch, dass es einige Gegner in den letzten Wochen gab, die den Leverkusen dann das Spiel schwer gemacht haben. Hoffenheim war jetzt ganz knapp dran am Sieg. Thune hat ja jetzt auch gesagt in der Pressekonferenz, dass er durchaus mal auf die Gegner schaut, die Leverkusen zuletzt hatte. Was glaubst du denn, kann die Fortuna kopieren jetzt in der kurzen Zeit?
Ja, wenn man sich anschaut, wie es Hoffenheim am Samstag gemacht hat, die haben 5-3-2 gegen den Ball gespielt, haben das Zentrum extrem verdichtet und das ist ja auch lange gut aufgegangen. Ne? Zwar Leverkusen gewohnt dominant gespielt, aber dadurch, dass Hoffenheim so tief stand, auch so engagiert verteidigt hat, sind die relativ selten zum Abschluss gekommen, zumindest am Anfang. Und das ist was die Fortuna vielleicht abschauen kann für heute Abend. Die können ja sowohl Dreier- als auch Viererkette spielen. Das heißt, sind da ein bisschen flexibel und können sich ein bisschen auf den Gegner einstellen. Ich tippe mal, dass es heute Abend dann eine Dreierkette wird oder dann sogar eine Fünferkette mit den Außenverteidigern gegen den Ball. Und ja, sie können ja nicht nur aus den Hoffenheimer Stärken aus dem Spiel lernen, sondern auch aus dem, was sie dann später zum Problem hatten gegen Leverkusen. Und zwar, dass es gar keine Entlastung mehr gab, dass Leverkusen irgendwann so stark war, dass diese beiden späten Gegentore fast zwangsläufig fielen. Das ist ja kein Zufall, dieses Leverkusen, sondern das ergibt sich ja einfach aus diesem wahnsinnig strukturierten und dominanten Spiel, was Leverkusen aufziehen kann. Und ja, wenn sie da die Möglichkeit haben, mehr Nadelstiche zu setzen, mehr Entlastung zu kriegen, dann wäre das schon ein ganz großer Schritt nach vorne. Aber das sagt sich immer so leicht, gegen Bayer Leverkusen ist das verdammt schwierig.
Lass uns doch mal auf eine Personalie der Fortuna eingehen. Marcel Sobotka kehrt ja nach langer Verletzungspause zurück, ein wichtiger Führungsspieler. Wie wichtig ist er für das Team und wie wichtig kann er vor allem dann auch heute werden?
Wahnsinnig wichtiger Spieler. Er hat sein letztes Spiel Ende November gegen Schalke gemacht. War für mich eigentlich im Zentrum immer unersetzbar als Persönlichkeit, als Spieler. Dass sie es jetzt geschafft haben, ihn, die Monate, die er gefehlt hat, doch ganz gut zu kompensieren, lag daran, dass Ao Tanaka und Yannick Engelhardt da einen richtig guten Job gemacht haben. Aber Sobotka, den zeichnet aus, und ist ein ganz souveräner Spieler, ruhig am Ball, er hat ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel defensiv, aber auch ein super gutes Gefühl für Tempo und für Rhythmus, wenn er mal den Ball hat. Also der kann ein Spiel strukturieren aus der Mitte. Und das wird heute Abend relativ wichtig sein, weil Ao Tanaka kurzfristig ausfällt, der japanische Nationalspieler, den er auch die deutsche Nationalmannschaft sehr, sehr unlieb in der Vergangenheit kennengelernt hat bei der WM mit Katar. Der fällt wegen einer Blinddarm-OP leider kurzfristig aus. Ein ganz, ganz bitterer Ausfall für die Fortuna. Aber dass Marcel Sobotka zurück ist, wenn auch ohne Spielpraxis, könnte das vielleicht ein Stück weit auffangen.
Ja, ein anderer Spieler, über den nicht nur in Düsseldorf, sondern eigentlich deutschlandweit derzeit gesprochen wird, ist Christos Tsiolis. Der trifft, wie er möchte, die Leihgabe von Norwich City. Da gab es ja jetzt sogar ein Crowdfunding der Fans, die ihn unbedingt halten wollen über die Saison hinaus. Beschreib uns doch mal, was ihn ausmacht.
Ja, erstmal hat Fortuna ja eine Kaufoption, also die liegt so bei plus minus 5 Millionen. Das heißt, sie haben auf dem Papier zumindest erstmal alle Vorteile in der Hand. Viel wird halt davon abhängen, auch ob sie aufsteigen oder nicht, ob sie vielleicht die ziehen oder die dann weiterverkaufen, wie auch immer. Aber auf dem Papier könnten sie ihn schon halten. Aber ja, der hat natürlich wahnsinnige Begehrlichkeiten geweckt, weil er extrem torgefährlich ist, sehr schnell. Einer, der auf engem Raum Lösungen findet, der eine Abwehr alleine unterhalten kann, gefühlt, und der auch vor dem Tor relativ eiskalt ist. Und er hat gerade noch einen sehr, sehr guten Lauf. Er hat in den letzten 6 Ligaspielen 8 Tore, 3 Vorlagen gesammelt. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum er da nicht weitermachen sollte, weil er die Anlagen dazu hat. Und auch wenn es da in England zuletzt vielleicht nicht so gut lief, ist es einfach ein richtig, richtig guter Spieler.
Lass uns doch den Pokalerfolg oder die bisherige Pokalsaison der Düsseldorfer mal einordnen. Also was bedeutet es für den Club, im Halbfinale zu stehen? Und was würde das natürlich dann auch bedeuten, ins Finale zu kommen? Ist das vielleicht sogar natürlich ein bisschen größer dann natürlich noch als für jemanden wie Leverkusen, Dortmund, Bayern, die das ja irgendwie dann doch öfter schaffen?
Ja, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Ne? Also ich kann aus persönlicher Erfahrung erzählen, das letzte Mal, dass die Fortuna in dem Pokal-Halbfinale stand, da war ich 12 Jahre alt und saß vor dem Fernseher. Das war Anfang 1996, damals beim Karlsruher SC. Also schon ein paar Jahre her, wie man merkt. Also es war ganz, ganz lange überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass Fortuna mal die erste Runde übersteht, geschweige denn ein Halbfinale einzieht. Dabei sind sie ja eigentlich eine Pokalmannschaft, haben den Pokal 79-80 gewonnen und halten immer noch den Rekord. Das wissen die wenigsten, für die meisten ein Stück gewonnenen Spiel in diesem Wettbewerb mit 18 Siegen. Das hatten Bayern und RB Leipzig zuletzt nicht geschafft, das zu knacken. Ja, dass es dieses Jahr eine neue Serie gibt, das ist dann relativ unwahrscheinlich mit dem Gegner heute Abend. Aber trotzdem, dieser Einzug ins Halbfinale ist schon mal erstmal fürs Prestige natürlich super. Aber auch finanziell, das sind ja so knapp 7 Millionen Prämien, die sie da bisher einfahren konnten. Und das tut dem Verein auch auf der Ebene ganz gut bisher.
Ja, jetzt sind sie ja nicht nur erfolgreich im Pokal, sondern kämpfen aktuell in der Liga auch noch um den Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell stehen sie auf dem Relegationsplatz 3 vor dem HSV. Was traust du der Mannschaft im Aufstiegsfernduell mit dem Bundesliga-Dino sozusagen zu, vor allem jetzt, wenn es eben auch in diesen Endspurt geht?
Ja, alles tatsächlich. Die haben ja jetzt am letzten Wochenende den dritten Platz erobert. Ich meine, wer weiß ja aus der Vergangenheit, dass der HSV im Saisonendspurt nicht immer die stabilste Mannschaft war. Das heißt, wenn es da ins direkte Duell geht um Platz 3, ja, haben sie da schon ganz gute Chancen, glaube ich. Selbst Platz 2, Holstein Kiel, obwohl die sehr stabil sind, ist nicht ganz entfernt. Also da, selbst da die Möglichkeit, nochmal auf den direkten Aufstiegsplatz zu springen, sehe ich durchaus mit der aktuellen Formstärke. Sie haben jetzt den großen Vorteil, dass sie endlich mal ihren kompletten Kader zusammen haben. Das ist kein großer Kader. Der ist in der Spitze gut, aber in der Breite halt ein bisschen dünn gesät. Und jetzt aktuell, Ao Tanaka mal ausgeklammert, sind da fast alle an Bord. Und sie sind sehr gut eingespielt. Die haben einen sehr, sehr guten Trainer mit einem klaren Plan. Also das ist richtig gut, was die derzeit auf die Beine stellen. Und deswegen traue ich ihnen auch durchaus zu, den Aufstieg diesmal wieder zu schaffen.
Ja, wir können dich jetzt natürlich nicht aus diesem Podcast gehen lassen, ohne dass du einen Tipp abgibst. Gestern haben wir ja mit Timo gesprochen, Timo Müller, über Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Der hat dann im Brustton der Überzeugung von einem Saarbrücker Favoritensieg im Elfmeterschießen gesprochen. Der lag jetzt nicht so ganz richtig mit diesem Tipp. Du hast jetzt die Chance, es besser zu machen.
Ja, ich könnte jetzt den ganz einfachen Weg gehen und auf Leverkusen setzen, würde dann wahrscheinlich in 99 von 100 Spielen richtig liegen, aber es ist ja Pokal und ich finde, es macht keinen Spaß, da nicht mal irgendwie auf einen rauszuhauen. Deswegen sage ich, die Fortuna gewinnt 4-3 nach Verlängerung und wird dann auch Pokalsieger natürlich.
Ja, wenn der Tipp jetzt eintrifft, du, dann bist du der neue Krake Paul. Dann holen wir dich auch zur EM ran.
Ist okay, kein Problem.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Einordnung und viel Spaß heute im Stadion.
Dankeschön.
So, Matthias, seit 13 Jahren steht jetzt mit Kaiserslautern mal wieder ein unterklassiger Club in einem Pokalfinale. Zuletzt war das übrigens 2011 mit dem MSV Duisburg, damals Zweitligist. Matthias, erinnerst du dich noch, wer damals der Gegner war?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich muss schmunzeln, dass du auf das Spiel kommst. Ich war damals nämlich auf einer Hochzeit und kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass der Vater der Braut dann tatsächlich während des Gottesdienstes bei den Fürbitten für einen Schalker Pokalsieg gebeten hat. Ja. Hat ja auch geklappt, ne? Ich glaube, 5-0 ging das Spiel damals aus für Schalke.
Ja, genau. So sieht's aus. Und Schalke war damals übrigens Champions League Halbfinalist. Das hört sich heute irgendwie auch wie so ein wilder Fiebertraum an, wenn man überlegt, was da gerade los ist. Aber Matthias, es gab ja in der Pokalgeschichte schon öfter so Überraschungsteams, die es bis ins Finale geschafft haben. Gibt es eine Geschichte, an die du dich besonders erinnerst, mal über die Hochzeit mit dem Schalker Gott abgesehen?
Ja, ich fand die schon sehr gut jetzt, muss ich sagen. Aber ich hab noch eine zweite, ein bisschen auch persönlicher Hintergrund. Ich bin ja in Essen geboren, in Essen aufgewachsen und 1994 hat es ja RWE dann auch mal ins Finale geschafft. Ich war damals 10 Jahre alt. Der Patrick hat gerade schon sein Alter geoutet. Jetzt ziehe ich mal nach. Könnt ihr dann mal ausrechnen. Und klar, das war natürlich irgendwie ein großes Ding damals, ne? Also in der Stadt RWE hat ja sowieso extrem verrückte Fans und die sind dann gefühlt auch allesamt mit der ganzen Stadt nach Berlin gefahren. Aber das Ende war dann leider auch nicht so richtig gut für RWE.
Cool finde ich, wenn es dann so Regionalligisten oder so sind. Also da hat ja meine Region Berlin-Brandenburg auch schon ordentlich abgeliefert und für Highlights gesorgt. Union 2001, ne, damals Regionalliga Nord, oder Cottbus 1997, damals auch Regionalligist. Das finde ich schon ganz cool, aber besonders kurios fand ich ja auch Herthas zweite Mannschaft 1993 als Oberligist. Also das Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, alle haben ihre Finalspiele irgendwie verloren. Also Pokalwunder ist dann auf der Zielgeraden immer ausgeblieben, ne? Bei RWE auch, bei Duisburg auch.
Ja, ich glaube, die Lauterer, die hoffen so ein bisschen darauf, dass sich Fortuna heute Abend durchsetzt, ne? Dann wären beide Mannschaften unterklassig im Finale, dann wird der Fluch auf jeden Fall gebrochen. Ja. Naja, wenn ihr auf jeden Fall mehr solcher Highlights erfahren wollt, dann klickt euch gerne mal durch unsere Bildergalerie in der Kicker-App oder auf der Website. Wir sind für heute raus und danken fürs Zuhören.
Tschüss! Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.